Hallo und ganz herzlich willkommen beim Bremer Wortboten. Der Bremer Wortbote, das ist ein Podcast des Symposiums Intensivmedizin und Intensivpflege Bremen. Ich bin Werner Kuckelt und Mitbegründer dieses jährlich stattfindenden interdisziplinären Kongresses und habe jetzt die Ehre, diesen Podcast ankündigen zu dürfen. Als Klaus Hankel und ich vor mehr als 30 Jahren das Konzept des Symposiums Intensivmedizin und Intensivpflege hier in Bremen begründeten, war es unser Anliegen, Schwestern, Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, aber auch Techniker und Assistenten sowie Vertreter der Verwaltungs- und Krankenpflegedirektionen anzusprechen und sie alle in gemeinsamen Sitzungen und Diskussionsrunden zusammenzuführen. Wir waren von dieser damals genau so formulierten Idee total überzeugt und ahnten nicht, welchen Erfolg dieses Konzept einmal haben würde. In letzter Zeit hat uns nun die Pandemie gelehrt, wie wichtig es ist, neue, weitergehende Kommunikationswege zu erschließen. So gehen wir mit der Zeit und nutzen jetzt neue Medien, um Sie, die hoffentlich zukünftigen Kongressteilnehmer, zu erreichen. Unsere Podcast-Reihe möchte Sie in den Monaten bis zum nächsten Symposium im Februar kommenden Jahres mit interessanten und aktuellen Themen aus der Intensiv- und Notfallmedizin auf dem Laufenden halten. Wann und wo Sie uns hören, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Nachhauseweg, im Zug, beim Joggen oder beim Entspannen, das entscheiden Sie. Ich persönlich freue mich jedenfalls, dass Sie uns eingeschaltet haben und übergebe nun gern an die Moderatoren der heutigen ersten Sendung.
Ja, dann begrüße ich alle Zuhörer hier zum Bremer Wortboten, heute mit Herrn Professor Felten aus Bonn. Hallo, Herr Felten.
Hallo, guten Abend.
Ich wollte ganz kurz Sie vorstellen, aber vorher stelle ich auch noch meinen Co-Interviewer mit vor. Das ist Professor Georg von Knobelsdorf aus Hildesheim. Mein Name ist Peter Tonner und ich komme aus Leer. Und dann steigen wir gleich voll ein. Herr Professor Felten ist geschäftsführender Oberarzt am Universitätsklinikum in Bonn. Er ist dort tätig seit dem Jahr 2005, hat dort auch seinen Facharzt gemacht, ist in Bonn aber auch schon zur Schule gegangen und hat auch seinen Zivildienst im Rettungsdienst und auch die Ausbildung zum Rettungsassistenten dort gemacht. Seine Weiterbildungszeit hat er zwischenzeitlich unterbrochen und war dann in den USA, und zwar an der Ohio State University in Columbus, Ohio, sowohl am Center for Perinatal Research als auch vom Center for Cardiovascular and Pulmonary Research. Und mittlerweile ist er dann eben wieder zurückgekommen nach Deutschland, hat sich habilitiert, ist zum APL-Professor ernannt worden und ist jetzt, wie gesagt, geschäftsführender Oberarzt dort am Klinikum. Und nach dieser Vorstellung können wir schon direkt ins Thema einsteigen. Das Thema soll ja heute sein, die individualisierte Anästhesie. Und ich übergebe an meinen Co-Interviewer.
Ja, also ich fand es ja ganz beeindruckend in diesem Lebenslauf, dass Sie eigentlich eher vor dem Studium so sehr praxisorientiert waren und gleich in jeden Rettungsdienst eingestiegen waren, so Rettungssanitäter, sogar Rettungsassistent gemacht haben und auch jetzt in Ihrer weiteren, habe ich das auch gesehen, diese Karriere haben Sie auch noch weiter verfolgt, aber dann sind Sie eigentlich ganz richtig tief in die Wissenschaft eingekommen. Können Sie auch vielleicht da kurz was zu sagen? Das fand ich sehr interessant.
Ich glaube, dass die Anästhesie über ein sehr, sehr interessantes und innovatives Fach ist. Ein Fach, was jetzt 175 Jahre alt ist und sich ständig weiterentwickelt. Und zur Weiterentwicklung gehören natürlich nicht nur die Weiterentwicklung der fachlichen Qualifikationen, sondern natürlich auch die Weiterentwicklung der Mechanismen und der Gründe. Und da bietet einem die Anästhesie natürlich eine große Anzahl von Möglichkeiten. Und das ist ja das Lukrative an der Hochschulmedizin, dass man die praktischen Fähigkeiten und die Wissenschaft miteinander verbinden kann.
Jetzt ist ja eigentlich sehr interessant, in den letzten Jahren gab es ja relativ wenig neue Medikamente in der Anästhesie und von daher gibt es hier Schwerpunkt der Verbesserung in der Anästhesie ja in anderen Bereichen zu suchen. Und Sie hatten ja sich besonders dem Thema individualisierte Anästhesie verschrieben und von daher ist ja hochinteressant, wo liegen da eigentlich die Verbesserungspotenziale und was bedeutet das für uns?
Sie haben natürlich absolut recht, dass wir uns etabliert haben, so möchte ich das mal formulieren, als Fachanästhesie in der klinischen Medizin. Und wir haben auch etablierte Medikamente, mit denen wir unsere Patienten sehr, sehr gut versorgen können. Nichtsdestotrotz hat sich doch unser Arbeitsumfeld in den letzten ein, zwei Jahrzehnten deutlich geändert. Nachdem wir das Fach etabliert haben und über den OP hinaus auch die Intensivmedizin, sowohl als auch die Notfallmedizin und Schmerztherapie und darüber hinaus auch die Palliativmedizin für unser Fach gewinnen konnten, so haben wir uns doch in den letzten 10, 15 Jahren auch aus dem OP hinaus begeben und haben unser Tätigkeitsfeld ausgeweitet auf Arbeitsplätze außerhalb des OPs, in interventionellen Bereichen oder diagnostischen Bereichen betreuen wir die Patienten unserer interventionellen oder diagnostischen Partner. Und das hat sich natürlich entwickelt, weil sich Therapien weiterentwickelt haben. Und so kann man eine Erkrankung heute mit unterschiedlichen Therapien behandeln. Nehmen Sie beispielsweise die Herzmedizin, wo wir vor 15 Jahren eine Aortenklappenstenose nur die Möglichkeit hatten, operativ anzugehen. So haben wir nun die Möglichkeit, durch interventionelle Verfahren, kathetergesteuert, diese Patienten zu versorgen. Und hier stellt sich natürlich die Frage, ob ich bei einem neuen Verfahren, was angewandt wird, die gleiche anästhesiologische Leistung erbringe oder ob ich eben die anästhesiologische Leistung, die ich dem Patienten biete, ob ich die eben anpassen muss an dieses neue Verfahren. Also ob ich den Patienten individuell für seine Therapie behandle. Und das diskutieren wir ja auch. Das besprechen wir mit unseren Partnern in der Herzmedizin beispielsweise, mit dem interventionellen Kardiologen, mit dem operativen Herzchirurgen. Und wir versuchen, das optimale therapeutische Regime für den Patienten, um den wir uns kümmern, gemeinsam zu besprechen. Und hier stellt sich natürlich die Frage, ob Anästhesie dann einfach so weitergemacht werden kann. Und ich denke, nein, das sehen wir auch. Das zeigen ja auch die großen Studien. Also der Patient, abhängig davon, ob er eben operiert wird oder interventionell behandelt wird, kann hier auch eine andere anästhesiologisches Verfahren zugeführt werden. Und das verstehe ich unter einer individualisierten Anästhesie. Das heißt, für den Patienten, dass individuell bestmögliche Verfahren auszuwählen, was ihn am schonendsten durch den jeweiligen Eingriff begleitet.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, machen Sie dann die individualisierte Anästhesie fest am jeweiligen Verfahren sozusagen, was gemacht werden soll. Ich hätte das eigentlich immer eher am Patienten selbst festgemacht. Also was haben wir für einen Patienten vor uns und inwieweit müssen wir auf diesen Patienten speziell Rücksicht nehmen? Das ist ja auch eine Frage, wie man überhaupt den Begriff der individualisierten Medizin versteht. Das ist ein Einsteiger eigentlich auch, muss man sagen, dass man einfach mal fragt, was heißt denn das überhaupt? Wie versteht man es? Ist der Begriff als solcher eigentlich richtig? Wenn man ein bisschen bei Wikipedia mal rumguckt, dann findet man ja auch noch andere Sachen. Dann wird ja das als personalisierte Medizin verstanden. So ist es ja auch im englischsprachigen Sprachraum üblich. Oder aber neuere Ansichten sagen, man sollte das Ganze überhaupt nicht so bezeichnen, sondern es ist eigentlich tatsächlich eher eine stratifizierte Medizin. Wie würden Sie das einordnen?
Ja, da haben Sie natürlich vieles Richtige erwähnt. Stratifizierte Medizin oder personalifizierte Medizin teilt ja die Patienten in Gruppen ein. Aber in der Gesellschaft bewegen wir uns ja eigentlich hin Richtung Individuum. Und die personalifizierte Medizin sagt ja auch, dass man aktuell, nach dem aktuellen Stand der Medizin, eben noch nicht so weit ist, den letzten Schritt zu gehen und den Patienten als Individuum zu betrachten, sondern man erteilt ihn eben in, oder man nimmt eine Gruppierung vor. Und ich glaube, der nächste Schritt wäre eben, den Patienten als Individuum zu betrachten. Und natürlich meine ich nicht nur die Anpassung des anästhesiologischen Regimes auf das jeweilige Verfahren, wird der Patient interventionell behandelt oder wird er operativ behandelt, sondern auch individuell dem Patienten angepasst und entsprechend seinen Vorerkrankungen, seinen Medikamenten, die er nimmt, seinen Risikofaktoren. Aber ich glaube, wir müssen eben das Ganze globaler sehen und dürfen nicht mehr nur eine Risikostratifizierung, das ist ja, worauf Sie hinweisen, sehen anhand unserer anästhesiologischen Scores, und dann der operative oder interventionelle Partner nimmt eine Stratifizierung der Patienten anhand seiner Risikostratifizierung vor, sondern wir müssen gemeinsam vorgehen. Genau wie wir das ja beispielsweise auch im Herzteam machen, den Patienten gemeinsam besprechen und dann individuell anhand der Vorerkrankungen, die der Patient hat, anhand der physiologischen Situation, die wir vorfinden und natürlich auch anhand der Erwartungen, die der Patient an uns stellt, dann gemeinsam ein medizinisches Regime finden. Ich glaube aber, dass darüber hinaus der nächste Schritt natürlich auch sein wird, herauszufinden, ob unterschiedliche Behandlungen nicht nur zu einem unterschiedlichen Outcome führen, sondern auch unterschiedliche Reaktionen im Patienten hervorrufen.
Man könnte aber natürlich dann als Advocatus Diaboli sagen, ja, das ist doch das, was wir ohnehin unter Anästhesie verstehen, dass die individualisierte Medizin eigentlich doch darüber noch einen Schritt hinausgehen sollte. Also zum Beispiel, welche speziellen Erkrankungen bringt der Patient mit, möglicherweise welche genetischen Differenzen gibt es zu anderen Patienten, um dann sich darauf einzustellen.
Ja, da gebe ich Ihnen absolut recht. Ich glaube aber, dass wir nicht nur auf die genetischen Veränderungen oder den genetischen Polymorphismus eingehen müssen, also nicht nur die Genomics berücksichtigen müssen, sondern dass wir darüber hinaus auch auf eine Vielzahl anderer molekularbiologischer Mechanismen eingehen müssen. Also beispielsweise auf Proteomics, Transcriptomics oder ganz wichtig auch Metabolomics. Wir metabolisieren ja alle unterschiedlich. Und ich glaube, dass das individuell auch geprägt wird und diese unterschiedliche Prägung bereits im Mutterleib beginnt, wenn äußere Einflüsse auf uns einwirken. Also eine Kombination aus genetischen Unterschieden und Unterschiede, die im Laufe der Entwicklung bei jedem Einzelnen von uns stattgefunden haben. Und die führen eben dazu, dass wir unterschiedlich metabolisieren, dass wir einen unterschiedlichen Energieaushalt haben. Und das zeichnet uns doch als Individuen aus. Und ich glaube, das muss man alles berücksichtigen bei der optimalen Therapie unserer Patienten. Und ich glaube, dass wir da auch in Zukunft noch ein breites Feld haben, wo wir uns als Anästhesisten weiterentwickeln können.
Aber haben wir an der Stelle denn schon Marker, die uns wirklich jetzt darauf hinweisen, wie wir wirklich vorgehen sollen?
Wir haben auch keine Marker, die wir in der Klinik messen. Aber es ist ja schon lange etabliert, dass genetische Unterschiede festgestellt werden oder dass man versucht, diese in die Klinik hineinzubringen. Und grundlagenwissenschaftlich ist ja schon bekannt, dass wir eben unterschiedlich verstoffwechseln und dass dadurch auch unterschiedliche Erkrankungen entstehen, auch wieder Herzerkrankungen. Wir untersuchen beispielsweise momentan, ob es Zusammenhänge zwischen dem Mikrobiom und Klappenerkrankungen gibt.
Und jetzt ganz praktisch geht, wie könnten wir denn als Anästhesisten auf unterschiedliche Dinge antworten? Oder haben wir nur ein ganz begrenztes Repertoire, mit dem wir eigentlich zwar viele unterschiedliche Sachen wahrnehmen und auch unterscheiden können, aber trotzdem nur mit, weiß ich nicht, Propofol in verschiedenen Dosierungen reagieren könnten?
Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir nur mit Propofol in unterschiedlichen Dosierungen reagieren können. Ich glaube, wir müssen erkennen, wann wir welche Körperfunktionen wie unterstützen oder übernehmen müssen. Und hier ist es, glaube ich, gerade sehr, sehr wichtig bei einer zunehmend älter werdenden Gesellschaft, dass wir den richtigen Zeitpunkt erkennen, wo wir unseren Support zurückfahren, dass eben der Organismus die Funktionen wieder komplett selbstständig übernimmt. Wir haben ja lange Zeit als Anästhesie, als Fach gebraucht, uns zu etablieren und sehr, sehr viele Techniken zu implementieren. Und das haben wir ja auf einem sehr, sehr hohen Niveau betrieben. Ich glaube, jetzt müssen wir herausfinden, wie viel Anästhesie braucht der Patient, um optimal durch die Behandlung zu kommen.
Also reden Sie von so etwas wie Narkosetiefe messen mittels bestimmter Verfahren zum Beispiel?
Ich glaube, dass das wichtig ist, die Narkosetiefe zu messen, absolut. Das ist auch, glaube ich, der Standard heutzutage oder sollte er sein. Aber es ist die Kombination aus vielen Dingen. Es ist nicht nur die Narkosetiefe, sondern auch, wie erreiche ich die Narkosetiefe oder von welchem Verfahren spreche ich denn hier? Ist es eine Allgemeinanästhesie oder wähle ich eine Conscious Sedation? Und bei der Allgemeinanästhesie ist die Narkosetiefe-Messung natürlich in vielen Bereichen schon der Standard. Aber was ist denn mit einer Sedierung bei unseren Patienten im Rahmen von Interventionen? Und welches ist denn hier das beste Medikament für einen jüngeren Patienten oder für einen älteren Patienten, für einen Patienten, der schneller verstoffwechselt oder für einen Patienten, der langsamer verstoffwechselt? Und hier, glaube ich, ändert sich in der nächsten Zeit auch noch viel. Wir haben gerade einen roten Handbrief im Bezug auf Dexmedetomidin-Analgosedierungen bekommen. Und ich bin gespannt, wie wir darauf reagieren werden als Fach.
Da sind ja interessanterweise die jüngeren Leute also schlechter betroffen als die älteren, obwohl das natürlich nur eine Subgruppenanalyse ist.
Genau. Ich glaube, man muss das mit Vorsicht betrachten, aber es ist sehr interessant und wir müssen weitergehen, wir müssen das herausfinden. Das nächste ist ja, das ist auch wieder individualisiert. Ich glaube, es gibt starke Unterschiede zwischen Altersgruppen, gerade in Bezug auf die Transfusionsmedizin zum Beispiel. Man glaubt ja häufig, dass man kardial vorerkrankte Patienten gerne auf einem höheren HB transfundieren möchte, um die besser zu versorgen. Wenn man sich aber die aktuelle Studienlage mal anguckt, dann spiegelt die das ja nicht wider, sondern das Gegenteil ist ja der Fall, dass bei älteren Patienten, zum Beispiel im herzchirurgischen Bereich, hat die TRIX-3-Studie gezeigt, dass ältere Patienten mit einem höheren HB ein schlechteres Outcome haben und dass das sogar altersbezogen ist. Im Gegensatz dazu aber jüngere Patienten, die auf einen höheren HB-Wert transfundiert werden, perioperativ im Rahmen eines herzchirurgischen Eingriffs, ein besseres Outcome haben als jüngere Patienten, die einen niedrigeren HB haben. Da stellt sich natürlich die Frage, woher kommt das? Und was machen wir mit unserer Behandlung? Und welche immunmodulatorischen Wirkungen hat denn eine Transfusion auf einen Organismus? Und wie unterscheidet sich dann diese Immunreaktion, die wir auslösen, zwischen älteren und jüngeren Patienten? Oder zwischen Männern und Frauen?
Ja, da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an. Das ist ja eigentlich einer der Hauptmarker, die wir haben, die wir einfach erkennen können. Gibt es Unterschiede zwischen Mann und Frau und wird das in der Anästhesie regelhaft ein unterschiedliches Verfahren bedeuten?
Ja, dann frage ich mal zurück, was sind denn unsere physiologischen Standardlaborwerte? Und die unterscheiden sich ja zwischen Mann und Frau. Aber berücksichtigen wir das oder warum sollten wir das vielleicht berücksichtigen? HB-Werte unterscheiden sich ja oder Normwerte unterscheiden sich ja zwischen den Geschlechtern.
Korrekt, also gar keine Frage. Das werden wir aber ja schon normal berücksichtigen. Das gehört ja eigentlich zu unserem, sage ich nochmal, anästhesiologischen Normalgeschäft dazu. Das ist die Frage, arbeiten wir denn schon voll individualisiert?
Ich glaube, das ist noch ein langer Weg, dahin zu gehen, aber ich glaube, wir müssen es berücksichtigen. Wir müssen es berücksichtigen in der präoperativen Evaluation, in der Anamnese. Und ich glaube, es macht einen großen, großen individuellen Unterschied, wie der Patient sich darstellt und was der Patient aufweist. Wir haben das eben schon gesagt, welche Vorerkrankungen er hat, welche Medikamente er nimmt, aber auch, wie er sich entwickelt hat. Wie war die intrauterine Entwicklung der Patienten? Wir behandeln ja mittlerweile ein völlig anderes Patientenklientel. Wir behandeln ja andere Physiologien, was in den nächsten Jahren weiter auf uns zukommen wird, sind gerade im Rahmen der Herzmedizin auch univentrikuläre Physiologien. Da frage ich jetzt, möchten Sie die gleiche anästhesiologische Behandlung bei einem Patienten durchführen, der eine passive pulmonale Perfusion hat? Ich denke, dass wir hier auf den Patienten individualisiert zugehen müssen, diese Dinge alle berücksichtigen müssen. Das können wir größtenteils schon heute. Das sollten wir auch tun. Aber in Zukunft hoffe ich, dass wir noch weitere Marker finden werden und auch Mechanismen beschreiben werden, wodurch sich die Patienten eben unterscheiden. Unterscheiden in ihrer Verstoffwechslung, unterscheiden in ihrem Energiehaushalt und dementsprechend auch unterschiedliche Bedürfnisse haben, auf die wir als Anästhesisten und Intensivmediziner entsprechend reagieren müssen. Die Frage ist ja, wann legen Sie fest, wann der Patient nicht mehr beatmet werden muss? Das machen wir ja alle individuell. Und die Frage ist, ob wir das alle gleich machen. Und ich glaube, wir müssen uns für jeden Patienten einzeln überlegen, wie lange müssen wir wie die Körperfunktion unterstützen und überwachen. Und wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, dass wir die Physiologie des Patienten wieder selber überlassen?
Ich sehe da im Moment eigentlich mehr Fragen und Nebel. Wenn wir jetzt wirklich sagen zu einem Kollegen, also das könntest du zum Beispiel in der nächsten Woche im Sinne der individualisierten Medizin besser machen. Welche 2, 3 Tipps würden Sie ihm geben?
Ich würde ihm geben zu überlegen, ob der Patient gerade im interventionellen Bereich, ob er wirklich eine Allgemeinanästhesie braucht oder ob vielleicht hier ein Verfahren angewendet werden kann im Rahmen einer Minimal Anesthesia Care, einer Conscious Sedation. Und wenn das angewandt werden kann, was ja bestimmt gerade bei älteren Patienten weniger den Patienten beeinträchtigt, was weniger mit Komplikationen verbunden ist, was weniger postoperative kognitive Dysfunktionen hat, was weniger Auswirkungen auf die hämodynamische Stabilität hat, da muss man sich fragen, naja, wie kann ich das denn machen? Mit welchen Mitteln kann ich das denn einsetzen? Und ich muss natürlich gucken, ob auch der Patient dem zugänglich ist. Man kann sich ja auch überlegen, braucht der Patient denn, wenn er das Verfahren durchgeführt bekommen kann mit einer Minimal Anesthesia Care, benötigt er dann überhaupt eine anästhesiologische Leistung oder kann ich das mit einer Lokalanästhesie machen? Ich glaube aber, dass wir hier als Anästhesisten eine Garantenstellung haben. Ich glaube, dass es gut ist, dass Interventionen mit anästhesiologischer Begleitung durchgeführt werden. Wir müssen nur uns immer wieder hinterfragen, ob die Leistung, die wir hier erbringen, ob die den Eingriff sicherer macht und den Patienten beschützt. Das heißt, welches Verfahren wende ich denn an, wenn ich meine Leistung auf den Patienten anpasse im Rahmen einer Minimal Anesthesia Care. Und Sie haben ja eben das Messen der Narkosetiefe angesprochen. Machen wir das auch denn bei einer Minimal Anesthesia Care oder machen wir das nur bei einer Allgemeinanästhesie? Und wäre es nicht sinnhaft, wenn ich den Patienten eben so wenig wie möglich beeinträchtigen möchte, dass ich auch die Narkosetiefe bei einer Analgosedierung bestimme, bei einem sensiblen Patienten, also bei einem Patienten, der gefährdet ist hierfür. Und ich glaube, das werden wir in Zukunft mehr und mehr machen müssen.
Das ist ja alles sicher richtig. Und trotzdem glaube ich oder denke ich, dass wir die ganzen letzten Jahre gesehen haben, dass wir große Fortschritte gemacht haben in der Anästhesie darüber, dass wir uns eigentlich mehr und mehr standardisiert haben. Also mehr und mehr zu einer möglichst gleichmäßigen Leitlinien- und evidenzbasierten Anästhesie gekommen sind. Das widerspricht sich ja so ein bisschen mit dem, was Sie jetzt sagen. Sollen wir sozusagen eigentlich unsere Standards aufgeben? Sollen wir unsere Leitlinien in den Papierkorb werfen?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube nur, dass es die Leitlinien entsprechend angewandt werden müssen. Und bestes Beispiel hierfür ist wieder die Transfusionsmedizin. Was sind hier die aktuellen Leitlinien und inwieweit setzen wir die Leitlinien ein? Und die Frage ist ja, hier teile ich ja wieder Patienten in Gruppen ein. Und ich sage, der Patient wird in dem und dem Bereich transfundiert. Ich frage aber nicht, ob der Patient das wirklich braucht. Woran mache ich das denn fest, ob der Patient transfundiert werden muss? Und hier könnte man ja biologische Trigger heranziehen. Und ich glaube, dass es manche Patienten gibt, die eben nicht unbedingt auf ein HB von über 7,5 im perioperativen Setting transfundiert werden müssen, denen auch durchaus ein niedriger HB ausreicht, wenn keine biologischen Trigger vorliegen. Aber was machen wir? Wir gehen eben hin und machen ja, bestenfalls personalisiert, sagen wir, das sind unsere Standards. Ich sage aber, warum gehen wir darüber hinaus nicht individualisiert hin und messen? Messen beispielsweise den Zustand der vulnerablen Organe und bestimmen hier, ob eine ausreichende Oxygenierung vorliegt. Und das können wir beispielsweise heute schon machen. Und wenn doch die zerebrale Oxygenierung bei dem Patienten komplett stabil ist, und der gegebenenfalls nach meinen Leitlinien und SOPs transfundiert werden müsste. Warum kann ich mich dann denn nicht wissend der Biologie dazu entscheiden, diese Transfusion in diesem Einzelfall individualisiert zu überdenken?
Glauben Sie, dass diese Messparameter sicher genug sind, um diese Entscheidung zu treffen?
Ich glaube, wir müssen sie sicherer machen in den nächsten Jahren.
Also kann ich das dem Anästhesisten nächste Woche noch nicht als Tipp geben?
Ich glaube, als Tipp sollten wir den Patienten uns angucken, klinisch, und sollten entscheiden, ob der Bedarf da ist, ob er die Transfusion braucht. Und wir sollten uns gut überlegen, beispielsweise, ob wir dem Patienten mit der Transfusion etwas Gutes tun. Weil die Frage ist ja, wenn er sie nicht benötigt, ob das dann gut ist, wenn wir eine Prozedur durchführen, die der Patient nicht bedarf.
Da bin ich ja ganz bei Ihnen. Ich glaube, dass wir da sowieso viele Sachen machen aus irgendeinem Sicherheitsbedürfnis und da eigentlich die verschiedenen Risiken nicht richtig abwägen können. Ja, Herr Tonner, gibt es noch eine Message zum Ende unseres Podcasts?
Message von Herrn Feld, genau. Oder von mir.
Ja, ich war jetzt so ein bisschen überrascht. Ja. Sie haben Herrn Tonner angesprochen.
Also, sorry.
Herr Tonner, ich überlasse Ihnen das.
Nein, die Message. Alles gut. Alles gut.
Nee, ich glaube, man sollte jetzt noch einen guten Schluss machen. Statement abgeben.
Ich glaube, Herr von Knobelsdorf, Sie haben das gerade schon selber zusammengefasst. Ich glaube, dass wir uns immer hinterfragen müssen, ob die Maßnahme, die Therapie, die wir ergreifen, ob der Patient die wirklich bedarf und ob es die richtige Therapie ist für den Patienten. Auch wenn vielleicht unsere SOP oder unser Standard, wo wir natürlich auf ganz sicherem Boden stehen, uns etwas anderes sagen, so müssen wir uns doch, glaube ich, hinterfragen, ob das auch der richtige Standard für den Patienten ist, weil ich ein Individuum behandle und keine Gruppe.
Ja, dann würde ich mal sagen, sind wir damit mit diesem wunderschönen Statement ans Ende unseres Podcasts gekommen, der sicherlich auch viele zum Nachdenken angeregt hat, denn individualisiert vorzugehen ist eben etwas, was sich in der Zukunft einfach noch mehr entwickeln wird. Und ich freue mich ja, dass wir damit einen so kompetenten Gesprächspartner hatten und bedanke mich gemeinsam mit meinem Co-Interviewer Professor von Knobelsdorf für Ihre Auskünfte, Herr Professor Felten.
Ja, vielen Dank für die Zeit, die Sie mir zur Verfügung gestellt haben.
Nun, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen und Sie sind gespannt auf die nächste Folge. Es wäre schön, wenn diese Podcast-Reihe für Sie eine nützliche Informationsquelle und Bereicherung sein würde. Eine persönliche Begegnung und das Miteinander sprechen, das Zuhören und Diskutieren kann aber dadurch nicht ersetzt werden. Dazu braucht es die persönliche Präsenz in einem entsprechenden Format. Deshalb besuchen Sie doch demnächst einmal unsere Website www.intensivmed.de. Hier finden Sie alle Informationen zu unserem nächsten Symposium. Vielleicht können Sie es einrichten, im kommenden Februar 2023 in Bremen dabei zu sein, um mit anderen über die wichtigen Themen Ihres intensivmedizinischen Alltags zu reden. Ich jedenfalls möchte Sie dazu ermuntern und würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie dabei sein würden. In diesem Sinne, mit den besten Grüßen aus Bremen, Ihr Werner Kuckelt.
Dieser Podcast ist eine Produktion des WIVI in Bremen in Zusammenarbeit mit Kongress Bremen und der HCCM Consulting GmbH mit freundlicher Unterstützung der Helios Simulations- und Notfallakademie Erfurt. Wir machen euch fit für den Notfall.